Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Football Chaos. Der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils.
Servus und hallo zu einer weiteren Ausgabe vom Football KO Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist wie immer Sascha und heute sind wir mal wieder zu dritt. Nils mit am Start und einen Gast, der in seiner Karriere was geschafft hat, was nicht viele mit seinem Verein, den 1. FC Nürnberg, schaffen. Er ist Pokalsieger, ist dreimal aufgestiegen, ist Zweitligameister mit dem Club und beim UEFA Cup, was der heutige Euroleague ist, hat er auch teilgenommen. Aber wer es ist, er stellt sich am besten selber mal vor. Hi Dominik.
Hi, ich bin Dominik Reinhardt, noch 37 Jahre alt und aktuell wohnhaft in der Nähe von Augsburg.
Ja, perfekt. Dann erstmal, wie geht's dir?
Ja, du, mir geht's sehr gut. Alles in Ordnung. Der Körper soweit in Ordnung. Das ist das Wichtigste und sonst auch alles gut. Danke der Nachfrage.
Sehr cool, sehr cool. Dann erstmal, weil wir müssen gestehen, wir haben ehrlich gesagt nichts gefunden, was du aktuell machst. Deswegen fragen wir dich jetzt einfach mal, was machst du zurzeit?
Ich bin beim FCA im Nachwuchs tätig. Bin zum einen als Individualtrainer da tätig und seit 2 Wochen jetzt auch als Co-Trainer bei der U15 mit dabei.
Ah, okay, weil wir haben uns natürlich ein bisschen informiert, stand nichts mehr davon, dass du jetzt immer noch beim FCA bist.
Doch, bin immer noch da, seit 2009 ja jetzt mittlerweile, also auch schon eine lange Zeit in dem Verein und macht riesig Spaß mit den Jungs zu arbeiten.
Ja klar, wir haben ja auch gelesen, dass du Cheftrainer der zweiten warst und nach einem Jahr aber dann aufgehört hast. Wie kam es dazu? Oder hast du eher gesagt, du hast Bock auf die U15 oder zu jüngeren Jahrgang?
Nein, das war einfach, wie es im Fußball so oft ist. Dann haben die Ergebnisse nicht mehr so gestimmt. Und dann hat man sich einvernehmlich darauf geeinigt, dass ich die zweite nicht mehr mache. Aber ich hatte noch Vertrag. Und von dem her haben wir dann was gesucht, was passen könnte. Und dann war ich seit 2019 habe ich angefangen als Individualtrainer dann und mache das jetzt dann eben seit der Zeit und jetzt dann eben noch die U15 mit dazu.
Alles klar. Bist du bei der U15 dann auch Individualtrainer oder machst du da noch mehr?
Du, ich mache eigentlich Individualtraining für die älteren Mannschaften, also für die zweite, für die U19, für die U17. Und bin jetzt eigentlich bin im Trainerteam bei der U15 mit dabei, ganz normal als Co-Trainer dann eben auch.
Ah, alles klar, okay. Dann würde ich sagen, hätten wir das aktuell ja schon mal besprochen, dann würde ich sagen, fangen wir mal mit deiner Karriere an. Du hast ja bei Bayer Leverkusen in der Jugend begonnen. Wie kam es dazu?
Ja gut, dadurch, dass mein Vater war auch Profi, der ist dann 1984 nach Leverkusen gewechselt. Und da bin ich dann auch geboren und da aufgewachsen, bis ich 6 war und dementsprechend dann mit 4,5 habe ich dann bei Bayer 04 angefangen in der Jugend. Da dann angefangen zu kicken und als mein Vater dann nach München gewechselt ist zu Bayern, habe ich dann da noch in der F-Jugend gespielt, bis wir dann am Ende nach seiner Karriere wieder in unseren Heimatort nach Höchstadt an der Aisch gezogen sind und habe dann da den Großteil meiner Jugend und meines Jugendfußballs verbracht.
Aber zwischendurch warst du ja auch beim FC Bayern, ne? Also bevor du wieder nach Höchstadt bist.
Genau, ich bin von Leverkusen nach München gezogen und da habe ich dann bei Bayern in der F-Jugend gespielt, genau.
Okay, da hast du ja schon mal die Fragen vorweggenommen, warum du immer wieder gewechselt bist. dich hat es dann 1999 bist du dann zum Club gekommen.
Genau, in der B-Jugend, erstes Jahr B-Jugend, ja.
Wie kam es da dazu?
Wir hatten, oder mein Vater hat damals in der C-Jugend, hat er mich in Höchstadt trainiert und hat dann ein großes Hallenturnier ausgerichtet mit Bayern, Club, Greuther Fürth, Unterhaching. 60 war, glaube ich, mit dabei. Greuther Fürth habe ich schon gesagt. Und dann war es eben so, dass mich damals danach Greuther Fürth und der Club eben zum Probetraining eingeladen haben. Und da war für mich aber relativ schnell klar, dass ich, wenn ich was mache, dann zum Club gehe. Und bin dann da im Frühjahr dann ins Probetraining gegangen, habe anscheinend überzeugt. Und dann wollten sie mich holen und so ist das dann alles zustande gekommen.
Okay, wir müssen gestehen, zu B- und A-Jugend haben wir leider nichts wirklich gefunden, was deine
Gut.
Einsatzzeiten betrifft. Erzähl uns doch da am besten mal was.
Ja, gut, also bin dann eigentlich direkt Stammspieler geworden. Auch als junger Jahrgang habe ich dann schon teilweise im alten Jahrgang mitgespielt in der B-Jugend. Und zweites Jahr B-Jugend war es dann so, dass ich dann auch teilweise in der A-Jugend schon mit ausgeholfen habe, mit den 2 Jahre Älteren, mit dem Andi Wolf oder mit dem Thomas Paulus, die dann da in der A-Jugend gespielt haben, dann schon gekickt habe und in der B-Jugend natürlich. Ja, und wie gesagt, also immer eigentlich halt als Stammspieler. Ich wüsste jetzt nicht, dass ich mein Spiel verpasst habe, wenn ich nicht vielleicht mal krank gewesen war oder verletzt. Alles gespielt, dann auch in der A-Jugend Kapitän gewesen. Aber von den Positionen her eigentlich dann immer weiter nach hinten gerutscht. In der B-Jugend noch eher als Zehner oder Sechser gespielt. Und dann ab der A-Jugend eigentlich hauptsächlich auf der Innenverteidigerposition, wo ich ja dann auch eigentlich oben bei den Profis reingerutscht bin.
Ja, das kennen wir von der Jugend auch noch. Wir waren früher auch offensiver, jetzt sind wir beide Linksverteidiger.
Okay. Habe ich auch schon gespielt, ja.
2003 ging es dann für dich zu den Profis hoch und hast dein Erstligadebüt gefeiert. Erzähl
Genau.
mal, wie deine Emotionen waren, wie das für dich allgemein war, als junger Bub da bei den Profis dabei zu sein.
Ja gut, es ging vor allem recht schnell. Es war so, dass die Profis, die waren ja schon abgestiegen damals. Das stand schon fest und hatten dann viele Verletzte. Und dann hat der Wolfgang Wolf mich und noch einen aus meinem Jahrgang, den André Kunkel damals, mit in den Kader gegen das Spiel gegen Leverkusen genommen. Und hat mir dann schon gesagt, okay, ich werde erstmal auf der Bank sitzen, oder hat uns das so mitgeteilt, aber das war ja schon für uns eine Riesenaktion, da dabei zu sein. Und dann hat sich damals der Thomas Stehle, der Innenverteidiger, nach, glaube 15 Minuten oder 20 Minuten verletzt und dann bin ich direkt ins kalte Wasser geworfen worden. Hab dann leider den Fehler zum 1-0 gemacht. Wir haben das Spiel dann auch verloren, 1-0. Aber ich denke, dass ich mich danach noch ganz gut aus der Affäre gezogen habe und dementsprechend hat dann auch der Wolfgang Wolf zu mir gesagt, dass ich ab der nächsten Saison dann voll im Profikader dabei bin, wenn es die Zeit zulässt, weil ich dann noch im letzten Schuljahr war am Gymnasium. Und war super, also da eingewechselt zu werden, dann gegen Jungs wie Baştürk, Lucio, Berbatov zu spielen, wie alt war ich, als 18-Jähriger, das ist dann schon was Besonderes und das hat sich auch nie geändert in der Bundesliga. Es war immer was Besonderes, dann da zu spielen, egal wie alt ich auch war.
Das klingt doch schon mal sehr cool. Ist natürlich auch ein Zufall, dass natürlich dann das Spiel gegen Leverkusen war,
Genau, ja.
wo du dann ja deine Fußballkarriere begonnen hast und dann auch noch ein Heimspiel, damals noch Frankenstadion,
Genau.
wo auch noch, also ich sehe jetzt gerade über 30.000 Zuschauer, da waren es jetzt leider auch nicht mehr so oft.
Ja, wobei für die zweite Liga der Club immer noch einen sehr guten Schnitt hat, glaube ich.
Das stimmt, aber natürlich. Wäre uns die erste Liga
Mit Sicherheit,
natürlich
ja.
lieber, ja. Ja, genau, du hast jetzt schon angesprochen, hast ja dann dein Abitur noch gemacht im nächsten
Genau.
Jahr, weswegen du auch nicht ganz so viel gespielt hast.
Aber ich
Zumindest
glaube,
in der
trotzdem
zweiten
auf
Liga.
10 Einsätze bin ich, glaube ich, trotzdem gekommen.
Genau, ja.
Weil da war die Absprache so, und da hätten mir meine Eltern auch den Kopf weggerissen, wenn ich gesagt hätte, ich schmeiße die Schule jetzt hin im letzten Jahr. Und der Wolfgang Wolf hat auch klipp und klar gesagt, die Schule geht vor, du machst deine Schule fertig. Wenn Ferien sind oder wenn du Zeit hast, trainierst du bei uns. Wenn nicht, dann trainierst du in der zweiten Mannschaft und spielst in der zweiten Mannschaft. Und so hat sich das dann über das Jahr entwickelt, und das hat dann, glaube ich, auch ganz gut gepasst.
Ja, ich denke, das ist auch ganz gut. Ich meine, du hast ja, es war jetzt nicht so, dass du nur zweite Bundesliga gespielt hast und dafür halt nur 10 Spiele gemacht hast, sondern du hast ja auch in der Oberliga noch weitergespielt für die zweite Mannschaft. Hast da 20 Spiele gemacht und bist ja dann trotzdem auf deine 30 Einsätze gekommen.
Eben.
Ja, genau. Du hast dann außerdem noch ein Länderspiel in dem Jahr bestritten für die U20.
Da habe ich, glaube ich, sogar insgesamt 3 bestritten für die U20, aber das steht nicht so alles so drin. Ach so. Aber es müssten 3 Länderspiele gewesen sein, ja.
Also ich habe hier nur das gegen Österreich, da habt ihr 1-0 gewonnen.
Genau, dann war noch gegen die Schweiz, habe ich noch 1 gemacht, und weiß gar nicht, ich könnte entweder 2 gegen die Schweiz oder war Italien nochmal mit dabei. Das ist jetzt schon wieder so lang her. Das habe ich gar nicht mehr so alles auf dem Schirm. Es waren aber, also das waren nur Freundschaftsspiele damals.
Okay, aber auch wenn es nur Freundschaftsspiele waren, war natürlich, also denke ich mal.
Ja, es ist immer was Besonderes, okay, für sein Land zu spielen, da zu nominiert zu werden und zu den Besten deines Jahrgangs zu gehören. Das ist natürlich was Besonderes, und damals war es dann auch so, dass dann die U20 WM stand vor der Tür. In den Emiraten, glaube ich, war die damals. Und da hat dann aber der 83er Jahrgang diese WM gespielt, also der ältere Jahrgang. Aber da wurde mir in Aussicht gestellt, eventuell dabei zu sein. Da war ich auch auf Abruf. Hat dann leider nicht funktioniert, leider nicht geklappt, nicht nachnominiert worden. Aber war schon mal schön, zumindest da dann auch mit auf der Liste zu stehen.
Ja, glaube ich dir, aber wie kam es eigentlich dazu? Also, wie war der erste Kontakt?
Boah, das war, ja gut, ich denke, dass es hauptsächlich über meine Leistungen im Verein zustande gekommen ist. Und ich weiß nicht, wie dann, kannst du gar nicht, ich glaube, es gab gar kein Telefonat, sondern ich habe dann einfach den Brief bekommen, die Einladung vom DFB, dass ich zu den Länderspielen nominiert bin. Und dann reist man da an und dann lernt man sich eigentlich erst kennen. Ich glaube, mittlerweile ist es ein bisschen anders. Aber so war das bei mir damals.
Alles klar. Dann 2-3-4 seid ihr ja dann, oder ist die erste Mannschaft ja auch aufgestiegen.
Mhm.
Auch wenn du jetzt eher einen kleineren Anteil hattest, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, kann man so sagen.
Und dann erste Liga. Wie war es für dich, das erste Mal in der ersten Liga dann am Platz zu stehen?
Ja, wie ich es gerade schon gesagt habe, das ist immer was Besonderes, gegen die Topspieler aus Deutschland und internationale Topspieler dann zu spielen. Dann auch eigentlich, ich glaube, im ersten Jahr noch nicht so viele Spiele gemacht zu haben, aber trotzdem auf meine Einsätze gekommen und dann relativ schnell eigentlich zum Stammspieler geworden. Und das ist dann, glaube ich, schon was Besonderes bei seinem Verein, wo man in der Jugend gespielt hat, dann auch zum Stammspieler und so eine Art Stütze zu werden.
Ja, genau, du hast in der Hinrunde eher noch nicht so oft gespielt. In der Rückrunde warst du dann aber vor allem in den letzten Spielen relativ.
Genau,
hast,
da habe ich, glaube,
die
viel
letzten
gespielt,
8 Spiele
ja.
Dann alle gespielt.
Genau.
Ich frage jetzt erst einmal mal nach deinem Highlight aus der Saison, wenn du eins hast.
Boah, was war das? 2004-5? Nee.
Genau, ja doch, 4-5.
4-5. 5-6 habe ich, glaube ich, mein einziges Tor gemacht. Das war damals gegen Bielefeld. Ich glaube, das war ein Jahr später. Ja gut, die Highlights. Das Highlight ist dann, wenn du halt den Klassenerhalt fix machst. Wenn du immer unten drin stehst und dann irgendwann immer unter Druck stehst. Und dann mit einem Heimspielsieg, oder war das auch später, Kaiserslautern, den Klassenerhalt perfekt machst. Das ist dann schon Wahnsinn, weil so viel Druck dann auch abfällt, gerade als junger Spieler, dass das so das Highlight dann war. Ich hoffe, ich bin in der richtigen Saison mit dem Kaiserslautern-Spiel.
Das müsste Bochum gewesen sein, wenn mich jetzt
nicht täuscht. Schau, okay, dann war ich falsch.
Gegen Bochum. Genau, also ich hätte jetzt vielleicht noch den 33. Spieltag, da habt ihr gegen Bayern gespielt. vielleicht als Highlight. Also ich weiß nicht, wie du es empfunden hast.
Aber war das 6-3, oder?
Genau, das war das 6-3 in München.
Im Olympiastadion, letztes Spiel im Olympiastadion. Zur Halbzeit schon 5-0 hinten gelegen. Meine Eltern sind zur Halbzeit gefahren, haben sie mir dann gesagt nach dem Spiel. Ja, stimmt. Und dann, ich glaube, ich habe das letzte Tor im Olympiastadion vorgelegt. Flanke von mir, Kopfball, Samuel Slovak. 6-3.
Das könnte sein, ja.
Ja.
Ich schau grad. Ja, ja, das haut hin.
Genau, ja. Ja, das ist dann schon was Besonderes, da hast du recht, aber für mich bleibt dann eher so diese emotionalen Dinge wie Klassenerhalt, die bleiben halt dann doch ein bisschen eher im Kopf.
Okay, nur jetzt, weil ich gerade die Aufstellung von Bayern sehe, von dem 6-3, ich meine, da waren ja, wie es bei Bayern eigentlich immer war, natürlich Spieler da, die jetzt, ja, ich sage jetzt mal Weltformat hatten, ich meine,
waren keine ganz schlechten Spieler.
Genau, ja. Ballack, Kahn natürlich.
Roberto hat gespielt, glaube ich.
Ja, genau.
Ja.
Scholl auf der Bank, Saljamicic auf der Bank, Schweinsteiger auf der Bank.
Die konnten Magath schon ein bisschen nachlegen.
Magath noch als Trainer, genau. Also ja. da war schon ordentlich was da.
Genau.
Wie war es denn? Hättest du da jetzt aus der Zeit, vielleicht aus den ersten Saisons aus deiner Profizeit, gab es da schon einen Spieler, wo du sagst, dass das so dein bester Gegenspieler war?
Also gut, ich sag mal, Vorbild war bei mir früher immer Mehmet Scholl. Passt zwar jetzt nicht zu meiner Position, die ich dann im Profibereich gespielt habe, aber das war so vom Fußballerischen her immer so mein Vorbild. Ja, später dann aus der Zeit, Roberto war richtig gut. Aber auch dann bei Hertha BSC, Gilberto, auch ein Brasilianer, gegen den habe ich immer nicht so gut ausgesehen. Der war auch richtig stark. Also ich habe schon viele gute Gegenspieler dann auch gehabt über die Jahre, aber das waren so aus der Anfangszeit so zwei mit Martin Petrov aus Wolfsburg noch, die da über den Flügel richtig, richtig gut waren.
Alles klar, ja gut, das sind natürlich Namen, die da darf man auch mal schlecht aussehen.
Ja.
Genau, dann das Jahr später, 2005, 2006, war dann die Saison, ich sag mal, wo kann man sagen, so dein Durchbruch in der ersten Mannschaft?
Ja, also spätestens als Hans Meyer dann kam, auch unter Wolfgang Wolf habe ich schon relativ viele Spiele gemacht. Aber als Hans Meyer dann kam, war ich eigentlich relativ schnell gesetzt, obwohl wir vor der Saison mit Benjamin Lenze eigentlich einen gestandenen Rechtsverteidiger geholt haben. Da war es dann so, glaube gerade als Hans Meyer kam, erstes Spiel in Kaiserslautern, habe ich dann bei ihm gemacht. Habe dann im Zweikampf mir eine Gehirnerschütterung geholt, musste raus und habe dann die nächsten ein, zwei Spiele, glaube ich, nicht gemacht, vielleicht auch drei Spiele nicht gemacht. Bin dann aber wieder reingerutscht in die Startelf und habe mich dann, glaube ich, auch nicht mehr rausdrängen lassen. Und das war so, würde ich schon sagen, jetzt, dass das dann, was den Club angeht, mein, ja, wenn man sagen will, Durchbruch war, aber da, wo ich mich dann festgespielt habe.
Ja, perfekt. Und dann kommen wir ja jetzt schon zu der Saison, wo die Älteren natürlich immer noch träumen davon, dass es irgendwann wieder passiert und der Nils davon das erste Mal hört. Ja, richtig. Das war ja die Saison, wo der Club auch die meisten Unentschieden am Anfang der Saison geholt hat, oder?
Ja, wobei wir sind relativ gut reingestartet. Wir haben in Stuttgart gewonnen, haben dann noch zu Hause gegen Gladbach gewonnen, glaube ich, und dann bei Bayern unentschieden gespielt. Also das war jetzt nicht so ein ganz schlechter Start. Aber haben dann, glaube ich, relativ viele Unentschieden gehabt, das stimmt schon. Auch Unentschieden, wo die da eigentlich hättest gewinnen müssen. Aber dann auch wieder Spiele wie in Dortmund unentschieden, wo du sagst, okay, das nimmt man gern mit. Ja, und da haben wir uns so richtig in so ein, irgendwann sind wir dann in so einen Flow gekommen. Wir wussten relativ schnell in der Saison dann, dass wir dieses Jahr eher nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Im Pokal ging es dann immer Runde für Runde weiter, auch wenn wir da die ersten Runden uns extrem schwer getan haben, wo wir eigentlich das erste deutliche Ergebnis dann im Halbfinale hatten. Und ja, das, wie gesagt, da haben wir uns wie so ein Flow, in so einem Flow gespielt. Die Mannschaft hat perfekt zueinander gepasst, von den Charakteren, von der fußballerischen Leistung. Und dann hat man gesehen, dass in der Saison einiges möglich war.
Genau, du hast es jetzt schon angesprochen, dass ihr da relativ gut gestartet seid. Und ich meine, also man muss dazu sagen, Stuttgart, ob man es glaubt
Deutscher
oder nicht,
Meister.
die wa waren tatsächlich deutscher Meister in dem Jahr.
Ja.
Glaubt man jetzt auch nicht mehr. Aber man muss ja festhalten, ich meine, gegen Bayern insgesamt 4 Punkte geholt, einmal sogar 3-0 daheim gewonnen. Das war wahrscheinlich auch so ein Highlight für dich.
Genau, ja.
Und jetzt einzige Mannschaft in der Saison gegen Stuttgart, also ich tippe jetzt mal drauf, die einzige Mannschaft, die gegen Stuttgart dieses Jahr kein Spiel verloren hat, beziehungsweise alle gewonnen hat.
Dreimal gewonnen, ja, gegen
Ja.
deutsche Meister. Das kommt,
Ja.
glaube ich, nicht so oft vor.
Das stimmt. Ich meine, das erste Spiel gleich mal 3-0 auswärts
Ja.
und dann auch daheim 4-1, also relativ sicher, hätte ich jetzt mal gesagt. Ich kann zu dem
Genau.
Spiel natürlich nicht mehr so viel sagen, weil da war ich
Naja.
noch ein bisschen zu klein.
Ja, es war das Hinspiel war relativ souverän, glaube ich, das 3-0, da ist nicht viel angebrannt. Im Rückspiel haben wir dann so eine Phase gehabt, ich glaube, da war es dann 1-1 gestanden, wo der VfB ein bisschen am Drücker war. Aber dann sind wir relativ schnell wieder ins Spiel gekommen. Da hat es dann auch geschneit, wenn ich noch richtig im Kopf habe. Und dann war das einfach von vorn bis hinten ein geiles Spiel. Und allgemein die Saison war richtig geil. Auch wenn es für mich vorm Finale nochmal ein bisschen knapp geworden ist, zwecks Verletzung. Aber das hat dann ja doch noch alles gut hingehauen.
Ja, Gott sei Dank, im Nachhinein. Vielleicht ganz kurz nochmal zu der Pokalsaison. Wie du schon sagtest, es war nicht alles sehr souverän.
Das auf jeden Fall, ja.
Ich meine, also bei der Vorbereitung ist mir schon aufgefallen, oh. Also ich bin Klub-Fan, aber so klar war mir das jetzt nicht, dass wir da tatsächlich in. Ja,
In Kloppenburg 1-0 gewonnen.
das stimmt, ja. Aber auch nicht, ich meine, Kloppenburg war damals.
Weiß gar nicht, ob sie Oberliga oder Regionalliga gespielt haben.
Aber ich meine, so ein klassisches Clubspiel halt erste Runde gegen den Oberligisten oder
Genau, so
Regionalligisten, so.
souverän 1-0 weitergegurkt.
Sehr souverän, ja. Dann zweite Runde gegen Paderborn.
Lange 1-0 hinten gewesen, bis dann
Ja.
unsere Slowaken zugeschlagen haben. Robert, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob der Marek oder Robert das erste gemacht haben. Kurz vor Schluss und dann in der Verlängerung noch das 2-1.
Ja, genau, ich sehe es gerade. Müntal, 82. und dann Wittek kurz nach ja, Beginn der Verlängerung,
Verlängerung.
92.
Ja.
So,
Genau.
ja gut, ich meine, der Club war, das war eh immer, also ich meine, ist ja auch zur Zeit, zur Souveränität ist schwierig. Aber da, ich
Aber das
meine,
macht es ja auch aus.
das stimmt, ja. Und ich meine, solange am Ende der Club gewinnt, ist ja egal wie.
Genau, wie ich vorhin schon gesagt habe, wir haben danach haben wir, glaube ich, Unterhaching gehabt.
Genau, ja.
Das ging 0-0, glaube ich, aus nach 120 Minuten. Elfmeterschießen oder weiß gar nicht, wie viel der Dani da gehalten hat.
Da hat er 4 gehalten.
Hat er da 4, ja, ist nicht so schlecht. Dafür steht er im Tor.
Ja, eben.
Und dann gegen Hannover wieder ins Elfmeterschießen. Da habe ich dann sogar mal eingeschossen. Da haben wir dann auch über das Elfmeterschießen dann das Halbfinale erreicht. Und Frankfurt war ich dann leider verletzt. Da, gut, aber da hatte ich dann ein anderes schönes Ereignis. Da ist ein Tag vor dem Halbfinale meine Tochter dann geboren. Also hat das mit der Verletzung dann ganz gut gepasst. Und die Jungs haben das ja dann auch grandios gemacht mit dem, ich glaube, 4-0 war es, oder?
Genau, ja. Ja gut, ich meine,
4-0.
wenn es so ein wichtiges Ereignis dann ist, ich glaube, da nimmt man sich dann auch gern zurück.
Genau, und war ja dann trotzdem im Stadion den Tag drauf, habe mir das mit angeschaut und dann danach mit Lichter aus und mit dem Präsidenten Roth dann die Ehrenrunde gedreht, alle miteinander. Das war schon was ganz Besonderes. Aber man konnte da noch nicht ahnen, wie das dann alles noch weitergeht mit dem Finale und mit der Feier danach. Das war dann noch alles sehr weit weg.
Genau, der Club oder die Clubfans sind ja gerne mal sehr furorisch, wenn es so Richtung ja, ich sage jetzt mal, also in den meisten Fällen aufstiegen geht, aber ich denke mal, da war es genauso. Ich meine 4-0 gegen Frankfurt.
Ja, das Stadion.
Finale in Berlin.
Ja.
Nimm uns doch mal mit durch den, also wenn du es noch hinkriegst, wie es genau
war. Ich versuch's.
Durch den Finaltag, wie war das so? Von Anreise über...
Ich fange mal mit dem Tag vorher an. Wir haben ja dann Abschlusstraining einen Tag vorher im Olympiastadion schon gehabt. Da hat vor uns der VfB trainiert und dann wir. Und da konnte man so ein bisschen schon mal die Atmosphäre, ja, was heißt aufsaugen, aber das Stadion war natürlich leer, aber man hat schon mal ein bisschen die Dimensionen gesehen, obwohl man vielleicht schon mal ein, zwei Mal in der Bundesliga im Olympiastadion gespielt hat, aber es war doch was anderes. Ja, und dann der Tag vom Finale ist dann, man versucht es eigentlich so zu halten wie vor jedem Bundesligaspiel. Es war gemeinsames Frühstücken. Ich weiß gar nicht, ob wir an dem Tag vormittags noch eine lockere Einheit gemacht haben. Das kann ich dir gar nicht mehr sagen. Ja, dann Mittagessen, Mittagsruhe, dann alle nochmal aufs Zimmer, nochmal Nickerchen machen oder jeder so beschäftigen, dass er dann gegen Abend wieder fit ist. Abendessen, Besprechung, Bekanntgabe der Aufstellung und dann geht es eigentlich schon ins Stadion mit dem Bus. Und dann, je näher du zum Stadion kommst, natürlich steigt die Anspannung und du siehst immer mehr Fans, kommst dann ins Stadion, gehst nochmal auf den Platz, schaust dir den Platz nochmal an, Stadion wird dann immer voller und mit dem Warmmachen eigentlich war das Ding dann ja eigentlich schon voll, das Stadion. Und da hast du dann schon so ein bisschen die Stimmung wahrgenommen und als wir dann da aus diesem Tunnel gekommen sind, und wir sind ja dann hinterm Tor eingelaufen und haben dann genau auf die Choreo von unseren Fans geschaut. Und das war einfach gigantisch mit diesem, ich weiß gar nicht mehr genau, was drauf gestanden war, aber unten war auf jeden Fall gestanden. Und wenn wir schon mal hier sind, dann nehmen wir den Pokal auch gleich mit. Und das ist dann schon Gänsehaut. Dann kommt Nationalhymne, dann Anspannung wird immer größer und dann wartest du eigentlich nur drauf, dass der Schiedsrichter endlich in seine Pfeife pfeift und das Spiel losgeht.
Okay. Das waren jetzt also relativ viele Eindrücke. Vielleicht ganz kurz, wie ist denn die Stimmung in der Mannschaft? Ich meine, beim dem Club und DFB-Pokalfinalspiele, das ist ja jetzt auch nicht so. Also ich denke mal, die meisten Spieler werden es noch nicht erlebt haben zu der Zeit.
Ja. Und die meisten auch danach nicht mehr.
Das stimmt, ja. Wie war das so, die Stimmung in der Mannschaft? War ihr aufgeregt? Habt ihr euch gefreut? Wie war das?
Es war, denke ich, schon so ein Mix. Jeder verarbeitet das natürlich ein bisschen anders. Ein Thomas Galasek hat das wahrscheinlich anders verarbeitet als ich jetzt mit meinen 22. Bei mir war es so, du hörst halt auf der Busfahrt in der Kabine deine Musik, versuchst ein bisschen runterzufahren. Andere unterhalten sich, aber jeder nimmt das anders für sich wahr und versucht damit dann auch klarzukommen. Aber na klar, die Stimmung war natürlich gut. Also wir wussten, dass wir Stuttgart schon zweimal geschlagen haben, dass wir die Möglichkeit haben, was Besonderes zu schaffen für den Verein. Das war auch klar. Aber der Hans Meyer hat im Interview irgendwann gesagt, wenn du halt zweimal eine Mannschaft geschlagen hast, ist die Wahrscheinlichkeit auch ziemlich groß, dass du vielleicht mal verlierst. Deswegen waren es natürlich schon so ein bisschen gemischte Gefühle, aber wir wussten, wir haben sie zweimal geschlagen, wir haben eine super Truppe und die Möglichkeit ist auf jeden Fall da, das Ding zu gewinnen.
Ja, auf jeden Fall. Und das Spiel ging ja dann gleich gut los. 19. Minute, das 1-0 durch Kakao. Mhm. Und dann der Phantom natürlich zum Ausgleich.
Ja.
Und dann kam ja der Horrorfoul und die Verletzung. Genau. Wieder mal Mintal. Was geht da in einem durch, wenn man wieder Mintal so umgehauen wird?
Ja, du, natürlich bist du erstmal geschockt. Weil Marek so viel Leidenszeit ja auch vorher schon hatte und ich mit ihm auch ein sehr gutes Verhältnis hatte, wir dann auch teilweise Zimmerkollegen waren bei den Auswärtsfahrten und da ist man natürlich erstmal geschockt, wenn er dann da auf der Trage wieder abtransportiert wird, aber Ich glaube, es ist dann schon so ein Ruck durch die Mannschaft gegangen, haben gesagt, okay, komm, jetzt erst recht, auch für ihn. Ich weiß jetzt nicht mal, ob in der Kabine dann das nochmal extra in der Halbzeit angesprochen wurde oder nicht, das kann ich nicht mehr sagen, aber kann gut sein, dass da der ein oder andere Spieler nochmal von den erfahrenen Jungs was gesagt hat, auch zu dem Thema. Aber es war einfach klar, dass wir das Ding jetzt einfach ziehen wollen, auch für Marek. Und hat ja dann zum Glück geklappt.
Ja, Gott sei Dank, ihr habt ja dann lange geführt durch Marco Engelhardt.
Genau.
Und dann 10 Minuten vor Schluss den Elfmeter, ich glaube, den hat der Andi Wolf sogar verursacht.
Wenn ich nee, das war der Rafa Schäfer in seinem letzten Spiel für den Club. Ja.
Stimmt. Ja, was geht da dann durch den Kopf, wenn man sich denkt, verdammt, so lange geführt, ein klasse Spiel gemacht und 10 Minuten vor Schluss dann das Gegentor.
Ja, ist natürlich wieder ein Rückschlag, zumal wir ja eigentlich seit der 30. glaube ich in Überzahl waren, weil der Kakao ja nach einer Tätigkeit runtergeflogen ist. Aber du musst versuchen, das irgendwie abzuschütteln. Wir haben dann uns irgendwie noch bis in die Feld oder bis zur 90. Minute, da haben wir gebraucht, das ein bisschen abzuschütteln. Ohne jetzt groß im VfB Chancen zuzulassen, glaube ich, da war da nichts mehr. Aber mussten halt in die Verlängerung und das war vielleicht dann auch unser Plus, dass wir einen Mann mehr hatten. Ja, und dann ist die Geschichte bekannt, dass unser dänischer Freund sein einziges Tor für den Club gemacht hat. Und was für eins.
Ja, das weiß ich noch, als wäre es gestern gewesen, dieser Strahl da oben rechts rein.
Genau. Da, und das ist ja, sind ja der ein oder andere Spieler ist ja schon gefragt worden, habe ich in Interviews gesehen. Und das kann ich auch nur bestätigen. Der hat im Training die Bälle mit links und rechts reingehauen, aber irgendwie hat er es im Spiel nicht hingebracht. Hatte auch, glaube ich, im Finale in der ersten Halbzeit eine Riesenchance, als er allein auf Timo Hildebrand läuft. Macht er auch nicht rein, aber den wichtigsten Schuss hat er ja dann zum Glück versenkt, der Jan.
Was geht da in einem vor? In der, ich meine, 109. Minute, so vielleicht schon so ein schielendes Auge aufs Elfmeterschießen. Und dann sieht man da von hinten, wie Jan Christiansen das Ding da aus 25 Metern ungefähr einfach in den Winkel strahlt. Was geht da in einem vor?
In erster Linie freut man sich übers Tor. Aber das ist so gemischt, weil du darfst ja nicht zu euphorisch sein, weil du hast ja immer noch 10 Minuten, 11 Minuten zu spielen. Von dem her weißt du auch, dass so eine Mannschaft wie der VfB immer in der Lage ist, auch nochmal ein Tor zu machen. Aber wir haben natürlich alle so ein bisschen gemerkt, okay, das war jetzt ein Riesenschritt, um das Ding mit heimzunehmen. Und hat dann auch nochmal Kräfte, glaube ich, freigesetzt. Und wir haben dann alle miteinander wahnsinnig gut verteidigt, hatten, glaube ich, auch noch die ein oder andere Kontermöglichkeit, die wir schlecht ausgespielt haben. Und beim VfB hast du dann gemerkt, dass je länger das Spiel ging dann auch, dass die Köpfe immer weiter runter sind und dass dann die Kräfte auch nachgelassen haben und bei uns ist eben die zweite Kraft nochmal gekommen. Und ja, dann war es, glaube ich, dann auch letztendlich über die 120 Minuten ein verdienter Pokalsieg von uns.
Ja, und dann war der Abpfiff. Was war dann los?
Das ist wie so ein Blackout. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gemacht habe. Kann ich dir wirklich gar nicht sagen. Wahrscheinlich dem Nächstbesten um den Hals gefallen. Aber ich wüsste jetzt nicht, wer es war. Könnte sein, dass es Markus Schroth oder vielleicht bin ich hinter zum Rafael Schäfer oder keine Ahnung. Auf jeden Fall war es dann irgendwie nur noch eine Riesenparty mit Ehrenrunde und vor den Fans erstmal gefeiert und war unbeschreiblich, aber vieles davon hat man so gar nicht mehr im Kopf durch das ganze Adrenalin, was da im Körper war. Und jetzt auch mittlerweile ja schon ein paar Jährchen her, vergisst man leider vieles oder hat es nicht mehr so im Kopf.
Ja, glaube ich dir, aber ganz ehrlich, da versteht man dich auch nach so einem Finale, nach so einem Sieg, den ersten Titel in der Karriere halt. In der DFB-Pokal, wo jeder Verein Deutschlands eigentlich hin will.
Ja.
Dann zur neuen Saison, deine erste Saison, wo du international gespielt hast, kannst du auch sagen, du hast es geschafft, was viele vom Club heute noch gerne machen wollen. Wie war das denn für euch, als Pokalsieger in die Saison zu starten?
Ja gut, die Erwartungen waren natürlich wieder enorm hoch, aber das ist ja beim Club jetzt nicht unbedingt was Besonderes. Da gibt es ja meistens nur Meisterschaft oder Abstieg, so ungefähr. Zwischendrin gibt es ja eigentlich nichts. Und klar, als Pokalsieger, wir sind Sechster geworden in der Saison. Da haben natürlich die Fans und das Umfeld natürlich einiges erwartet von uns. Dann natürlich die internationalen Spiele. Ja, das war auch was ganz Besonderes, die Spiele, die wir da hatten. Aber ich denke, da werden wir ja gleich noch drauf kommen. Haben dann auch ja damals, ich weiß gar nicht, Ligapokal hat es, glaube ich, damals geheißen, gegen Schalke gespielt. Da haben wir leider verloren. Ja, und wie gesagt, das waren, auch wenn die Saison insgesamt eher bescheiden gelaufen ist, waren es trotzdem auch richtig geile und besondere Spiele mit dabei.
Ja, klar, glaube ich dir. Und der Club schafft halt natürlich das, was kein anderer Verein schafft, Pokalsieger zu werden und das Jahr drauf dann abzusteigen.
Genau, ja. Und da war ich, leider war ich da auch mit dabei, ja.
Ja, aber du, trotzdem, die Saison kann man sich ja, ich schaue mir gerade die Ergebnisse an, da waren ja trotzdem Highlights dabei, wie die 5-1 gegen Frankfurt oder das 2-0 gegen Dortmund.
Ja, das hört sich jetzt blöd an, aber die Saison war jetzt, glaube ich, gar nicht so schlecht vom Fußballerischen. Wir hatten halt einfach dann vielleicht das Spielglück, was wir die Saison vorher im ein oder anderen Spiel hatten, hatten wir da halt jetzt nicht, wo wir dann zu Hause unentschieden gespielt haben oder kurz vor Schluss noch Spiele verloren haben gegen direkte Konkurrenten, die wir in der Saison vorher wahrscheinlich gewonnen hätten. Aber die Bälle wollten vorne nicht rein und hinten haben wir dann zu einfache Gegentore bekommen. Und dann bist halt schnell hinten drin. Hat es dann die Doppelbelastung, die jetzt auch die meisten nicht kannten vorher. Ja, und dann kommst du ganz schnell in so einen Negativstrudel rein.
Ja, aber man muss natürlich zugute halten. Ich meine, der Club international, das ist ja... Man wünscht sich's, aber ich glaube, das ist jetzt erstmal ein Ziel, das eher sehr, sehr weit in der Ferne ist. Ich meine, die UEFA Cup-Saison war ja jetzt nicht so ganz erfolglos. Ich meine, Gruppenphase, ja doch relativ ja souverän überstanden, hätte ich gesagt.
Uns hat ja schon wahrscheinlich, die meisten haben gedacht, wir scheiden schon gegen Rapid Bukarest in diesen Playoffs aus. Weil du zu Hause spielst 0-0. Und muss dann da in diesen Hexenkessel, in dieses alte Stadion, ganz eng, Wahnsinnsstimmung da in Rumänien, kommst dann mit einem 2-2, kommst dann in die Gruppenphase, was eigentlich schon ein Riesenerfolg war. Und die ganze Saison über im UEFA Cup, die Fans, was die abgerissen haben, das war der Wahnsinn. Also auswärts in Bukarest, das erste oder schon das Heimspiel gegen Bukarest, dann auswärts in Bukarest, das war schon genial. Und auch allgemein jetzt weiterhin in der UEFA Cup Saison, Euroleague hieß es ja noch nicht. Das war Wahnsinn. Und wir hatten ich fand es ein bisschen schade jetzt im Nachhinein, dass wir diesen komischen Modus in der Gruppenphase hatten, also nur mit Hinspiel. Weil natürlich schon so gern mal in Everton im Stadion gespielt hätte, in England, aber die hatten wir ja zu Hause. Von dem her war der Modus ein bisschen komisch, aber dafür relativ erfolgreich für uns.
Ja, da vielleicht ganz kurz zu einem Spiel aus der Gruppenphase. Heimspiel gegen Alkmaar. Das Ja, ich weiß nicht, ob es dein Highlight war aus der UEFA Cup Saison.
Ja, also ist natürlich das. Wir haben in dem Spiel kein gutes Spiel gemacht, waren auch lange 1-0 hinten. Ja, und dann haben wir eigentlich, sage ich jetzt mal, zwei identische Situationen oder ähnliche Situationen. Ich glaube, einmal vom Ivan, der den Ball auf Marek spielt, vom Ivan Zajenko. Und dann bin ich nochmal rechts durch nach einem langen Ball vom Tomasz Galasek. Querball auf Marek, der nicht ideal gespielt war von mir. Aber mit der Technik, die der Marek hatte, hat er ihn eiskalt reingehauen. Und dann gewinnst du das Spiel 2-1 und das Stadion ist Kopf gestanden. Also wenn ich dann auch jetzt ab und zu nochmal auf YouTube oder so dann das nochmal sehe und dann auch mit den Kommentaren dazu, kriege ich immer noch Gänsehaut. Also das sind so Dinge, die bleiben dann schon im Kopf. Und das ist, dafür spielt man dann auch einfach Fußball, für solche Momente.
Ja, glaube ich. Dann letztes Gruppenspiel dann gegen, oh Gott,
Larissa.
Genau. Auch gewonnen und dann ging es nach Lissabon.
Ja.
Wie ist das? Lissabon ist ja doch auch für
die Fans bekannt. Du fährst da hin, erst mal in dem Stadion, das war damals noch ziemlich neu, aber das Stadion ist halb leer. Also es war so, dass wir anscheinend nicht so gezogen haben bei den Lissabon-Fans. Aber dafür waren, glaube ich, boah, ich weiß gar nicht, 5.000, 6.000 von uns mit dabei. Die haben dann schon tagsüber, was wir so gehört haben, gut Stimmung in der Stadt gemacht und dann auch im Stadion abends versucht, uns das zu einem Heimspiel zu machen. Und ja, du spielst dann, also ich war immer noch, das war immer noch, na, da war ich mittlerweile dann schon 23, glaube ich. Aber spielst dann gegen Spieler wie Rui Costa, gegen den Weltstar aus Portugal, dann oder gegen jungen Angel Di Maria, der dann da auch bei Benfica gespielt hat. Und das ist dann schon Wahnsinn. Haben leider ein unglückliches Gegentor bekommen und deswegen das Spiel 1-0 verloren. Aber haben uns natürlich immer noch was ausgerechnet fürs Rückspiel dann zu Hause. Und da sah es ja auch sehr lange gut aus. Da haben wir, glaube ich, ein richtig gutes Spiel gemacht, auch 2-0 geführt. Aber wir wussten eigentlich, dass wir fast ein drittes Tor brauchen, weil Benfica immer für ein Tor gut ist. Und damals noch mit der Auswärtstorregel waren wir ja bei 2-1 dann raus. Und so ist es ja dann auch leider gekommen, dass Benfica, glaube ich, in der 89. das 2-1 gemacht hat und wir dann nochmal alles nach vorne geworfen haben und dann kriegst du halt noch das 2-2, aber das war dann eigentlich egal. Und danach war glaube ich, alle erstmal leer, alle Spieler, weil du dir natürlich das so erhofft hast, ein gutes Spiel gemacht hast, so weit gekommen bist gegen eine europäische Spitzenmannschaft. Und dann kurz vor Schluss ausscheidest, in der Bundesliga lief es nicht so und dann war erstmal Leere. Und ich glaube, das war so ein bisschen mit einem Knackpunkt dann auch für den Rest von der Saison.
Ja klar, glaube ich dir. Aber man kann ja trotzdem sagen, ihr seid in die Gruppenphase überstanden, eine Runde weiterkommen, was eigentlich niemand euch zugetraut hätte.
Ja.
Aber trotzdem, das ist halt unglücklich gewesen, dass der Blaschek damals den Fehler gemacht hat bei dem Gegentor. Sonst wäre es vielleicht anders ausgegangen.
Ja, sicher, das passiert, aber Fußball ist einfach ein Mannschaftssport, deswegen gewinnt man zusammen und verliert zusammen. Da hat ihm aus der Mannschaft auch niemand einen Vorwurf gemacht, weil wir über die Saison so viele Fehler gemacht haben, die zu Gegentoren geführt haben. Und das war jetzt halt dann unglücklich. Das ist so. Das passiert immer wieder im Fußball. Und wenn du halt Torwart oder Abwehrspieler bist, dann werden deine Fehler halt meistens bestraft. Wenn der Stürmer vorne 8 Chancen liegen lässt und dann vielleicht eine reinmacht, dann ist er trotzdem der Held. Von dem her ist es einfach auch ein bisschen positionsabhängig. Aber wie gesagt, wir hatten da super Spiele in der Euroleague, waren glaube ich die einzige Mannschaft oder deutsche Mannschaft, die in der Euroleague-Saison einen Punkt bei St. Petersburg geholt hat. Die dann glaube ich auch Bayern geschlagen haben oder Leverkusen, ich weiß nicht mehr genau. Also von dem her war es, was nur Europapokal angeht, eine super Saison eigentlich. Aber klar, du hast natürlich den faden Beigeschmack mit dem Abstieg dann hinten dran, das ist klar.
Ja klar, und dann kommen wir natürlich jetzt zu der Zweitligasaison. Wie war es dann? Okay, ihr seid der Bundesligist, ihr habt international gespielt, da sind doch die meisten Mannschaften dann so mit offenen Messer auf euch zugegangen, oder?
Ja gut, du warst natürlich von Anfang an der Top-Favorit auf dem Wiederaufstieg. Dementsprechend sind die anderen Mannschaften in die Spiele gegangen. Wir sind, glaube ich, auch nicht gut reingestartet in die Saison. Haben schon ein bisschen gebraucht, aber waren dann eigentlich immer oben mit dabei. Zumindest immer auf Schlagdistanz. Und je länger die Saison gedauert hat, umso ja, weiter oben waren wir mit dabei. Und waren auch ein Heimspiel gegen Fürth als Highlight in der Saison mit dem Derby-Sieg, oder der Christian Eigler das Ding in die lange Ecke schlänzt, kurz vor Schluss, glaube ich, auch. Aber in der Saison ging es dann gegen, gerade ab der Rückrunde für mich beim Club jetzt eher bergab. Da hat dann der Michael Oenning den Dennis Diekmeyer verpflichtet auf meiner Position, und da war ich dann schon so ein bisschen aufs Abstellgleis geschoben.
Ja, wir sehen es gerade, da hast du ja wirklich in der Rückrunde fast gar nicht mehr gespielt.
Genau.
Wie gehst du damit um? Du warst jetzt ein, zwei Jahre, drei Jahre Stammspieler auf deiner Außenbahn, und auf einmal kommt der junge Hupfer, der Dennis Diekmeyer, und du bist auf einmal außen vor. Wie geht man damit um?
Ja, ist natürlich erstmal schwierig. Also ich habe mich schon auch das ein oder andere Mal mit dem Trainer gezofft. Aber das ist dann auch, glaube ich, irgendwo normal, wenn es im Rahmen bleibt und wenn es da auch unter vier Augen bleibt und nicht irgendwie an die Öffentlichkeit gelangt. Mittlerweile weiß ich, dass die Trainer einen sauschweren Job haben, jetzt wo ich selber schon die ein oder andere Mannschaft auch betreut habe. Du kannst es nie jedem recht machen. Aber du musst immer versuchen, ehrlich mit den Spielern umzugehen. Und das fand ich jetzt mir gegenüber nicht unbedingt immer den Fall. Deswegen hat es da das ein oder andere Mal gescheppert. Aber du kannst natürlich jetzt ich kenne ja die Situation, wie es bei mir als Junger war. Und da waren sicher auch ältere Spieler, die gesagt haben, warum spielt der jetzt und nicht ich? Und dann kam eben der Dennis aus Bremen, glaube ich. Und der hat seine Sache ja richtig gut gemacht. Und dann muss man das so akzeptieren. Was mich ein bisschen gestört hat, war, dass man mich so ein bisschen auf die rechte Seite reduziert hat und mich dann auch gar nicht mehr so für die Innenverteidigung mit eingeplant hat. Und dann auch ein, zwei Aktionen, die dann, wo ich mich irgendwie von Anfang bis Ende warm laufen sollte und nicht reingekommen bin, also knapp 90 Minuten. Da waren ein paar unglückliche Aktionen mit dabei, aber wie gesagt, das gehört irgendwo zum Fußball mit dazu. Das macht dich dann als Person auch irgendwo stärker, oder du musst es akzeptieren, musst im Training Gas geben und auf deine Chance warten. Und die ist dann aber beim Club leider nicht mehr gekommen.
Genau, du bist ja dann zum FC Augsburg, wurdest erstmal ausgeliehen für ein Jahr.
Genau.
Und bist dann eigentlich direkt zum Stammspieler geworden. Wie war das für dich, also, den Club nach so langer Zeit zu verlassen?
War schwer, aber wir waren mit dem Club im Trainingslager in der Schweiz im Sommer nach dem Aufstieg. Und dann wurde mir vom Michael Oenning und vom Martin Bader damals, vom sportlichen Leiter, gesagt, du Domi, Augsburg hätte Interesse und du wirst bei uns aktuell nicht viel spielen. Hatte damals noch zwei Jahre zwar Vertrag, dann glaube ich, oder sogar drei in Nürnberg, aber du willst natürlich als Fußballer willst spielen. Ich war noch jung, war 24 oder was, willst spielen. Und dann habe ich mich mit dem Präsidenten und mit dem Jos Luhukay und mit dem Trainer von Augsburg getroffen. Und die haben mir das dann schmackhaft gemacht, also dass sie auf mich bauen und dass ich Spielpraxis sammeln kann dann in der zweiten Liga, und dann kann man ja sehen, ob es nach dem Jahr in Augsburg weitergeht oder ob ich wieder zum Club zurückgehe. Da habe ich mich dann relativ schnell entschieden, okay, ich will das probieren, will in Augsburg da spielen. Und wie du ja schon gesagt hast, ich glaube, ich habe 30 Spiele in der Saison gemacht und die anderen vier waren eigentlich nur, weil ich mich gegen Cottbus leicht am Knie verletzt habe. Und sind ja dann auch am Ende des Jahres in die Relegation gekommen. Leider hätte ich mir einen anderen Gegner gewünscht damals, aber da haben wir dann eine Relegation gegen Club gespielt.
Ja, und man muss dazu ja auch sagen, ihr habt ja im Pokal seid ihr auch bis ins Halbfinale.
Bis ins Halbfinale gekommen, genau, ja.
War auch sehr erfolgreich, vor allem für ein Zweitligist damals.
Genau, und das war aber vielleicht so ein bisschen das Problem, warum wir nicht direkt aufgestiegen sind, weil nach den Pokalspielen haben wir den einen oder anderen Punkt liegen lassen immer.
Ja klar, aber ihr habt ja trotzdem für Augsburg-Verhältnisse die erfolgreichste Saison nach Aufstieg in die zweite Liga gespielt. Mhm. Und dass du natürlich ausgerechnet gegen deinen Club spielen musst, war halt natürlich irgendwie Schicksal, oder?
Ja, es war schon irgendwo. Es war dann so, als sich angebahnt hat, dass es so kommen kann, war dann eigentlich für mich klar und auch für die Vereine klar, wir brauchen Klarheit. Weil wenn ich ins Relegationsspiel gehe und weiß noch nicht, wo ich nächstes Jahr spiele, das wäre, glaube ich, der Super-GAU gewesen. Deswegen war es dann so, okay, ich habe über das ganze Jahr keinen Ton aus Nürnberg gehört. Also es hat sich niemand nach mir erkundigt oder was ja, denke ich, normal ist für einen Spieler, der nur verliehen ist, dass man mal nachfragt, du, wie schaut's aus, wie geht's, da läuft alles. Da habe ich keinen Ton gehört. Deswegen war für mich auch klar, okay, die brauchen mich nicht. Auch wenn man immer mal wieder gelesen hat, Hacking sucht einen großen Innenverteidiger. Ja, dann haben sie den Dominik Marot aus der zweiten Mannschaft damals, glaube ich, dann. Oder Philipp Wollscheid aus der zweiten Mannschaft hochgezogen damals, anstatt sich mit mir zu beschäftigen. Und das waren dann alles so Anzeichen, wo ich gesagt habe, okay, die bauen nicht mehr auf dich. Das hat keinen Wert, da wieder zurückzugehen. Auch wenn ich da in den zwei Jahren wahrscheinlich, selbst wenn ich auf der Tribüne gewesen wäre, bei Weitem mehr verdient hätte als in Augsburg. Aber dann wäre meine Karriere wahrscheinlich vorbei gewesen damals. Und dann habe ich gesagt, okay, Augsburg wollte mich unbedingt verpflichten, fest verpflichten. Habe dann 3 Jahre unterschrieben. Kurz vor dem Relegationsspiel oder kurz vor Saisonende. Ja, und dann geht's natürlich, erstes Spiel im Frankenstadion. Dann wirst du erstmal von dem einen oder anderen als Judas und keine Ahnung was noch alles kam, beschimpft von Leuten, die gar nicht wissen, was überhaupt abgelaufen ist. Das tut dann natürlich schon ein bisschen weh, aber das sind dann halt einfach, ja, auch Sachen, die vielleicht über die Presse ein bisschen hochgespielt werden oder wo die Presse auch gar nicht weiß, was Sache ist, und die Leute lesen dann aber natürlich nur, was in der Zeitung steht. War dann natürlich nicht so schön, aber wir haben dann da, glaube ich, ein ordentliches Spiel gemacht und leider dann kurz vor Schluss 1-0 verloren. Und im Rückspiel, ja, habe ich ja dann leider nicht lang gespielt. Da musste ich ja nach 8 Minuten dann verletzt raus. Und dann hat es der Club auch, glaube ich, verdient über die 2 Spiele gewonnen, die Relegation.
Ja, klar. Das erste Spiel, wie du schon sagst, war ja kurz vor Schluss Christian Eichler.
Genau.
Und im Rückspiel war es dann Gündogan und Choupo-Moting. Wir ja jetzt wissen, dass es 2 Top-Spieler sind, ne?
Ja gut, wenn man den Weg verfolgt vom Illy und vom Choupo-Moting, mit Illy habe ich noch kurz zusammengespielt, der ist dann gekommen in der Saison, als ich dann gegangen bin, und Choupo-Moting, was der jetzt abreißt bei Bayern, also sind keine ganz Blinden, ja.
Hat man das damals schon gesehen, dass aus Ilkay eben dieser, oder der das Potenzial hat, eben dieser Spieler zu werden, der heute ist?
Du, dafür habe ich ja nur 2-3 Wochen mit ihm trainiert und er war damals 18 Jahre, glaube ich, alt. Ich persönlich habe es nicht direkt gesehen. Es gibt bestimmt welche, die jetzt sagen würden, ja, hat man gleich gesehen. Aber man hat gesehen, dass er kicken kann, das auf jeden Fall. Aber klar, als 18-Jähriger machst du natürlich auch noch viele Fehler. Aber er hat ziemlich schnell gelernt dann anscheinend und hat sich ja wirklich brutal entwickelt.
Das stimmt auf jeden Fall. Ich meine, wenn man bedenkt, dass er jetzt immer noch ja, immer noch auf absolutem Top-Niveau spielt.
Genau.
Hat jetzt auch schon, ich glaube, 34,
ja,
32.
Nein. 32. Ist er schon 32? Okay.
32 ist er, ja.
Ja.
Gut, dann vielleicht noch zu dem letzten Spieler im Club. Du meinst ja, dass du dann verletzt ausgewechselt warst. Und ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass auch der Grund war, weswegen du dann die Knie-OP hattest.
Genau, ich habe mich da dann in dem Spiel ganz unglücklich den Ball, man sollte ja mit der Stirn köpfen und ich habe den Ball von oben auf den Kopf bekommen. Habe dann kurz meine Beine nicht mehr unter Kontrolle gehabt und mache einen Schritt und dann geht mir das Knie weg. Und habe mir dann das so ziemlich alles im Knie kaputt gemacht, was da ist. War dann auch, bin dann direkt am nächsten Tag in Augsburg operiert worden in der Hessing Park Klinik. Und war dann auch, glaube ich, einen Tag nach der OP war dann der Trainer und der Manager im Krankenhaus bei mir und haben gesagt, du, wir haben mit dem Arzt gesprochen. Der hat gesagt, der weiß nicht, wie lange es dauert. Im Nachhinein haben sie mir dann oder hat mir der Arzt gesagt, er hat zu ihnen gesagt, er weiß gar nicht, ob ich überhaupt nochmal spielen kann. Und deswegen haben sie gesagt, wenn es absehbar wäre, würden sie jetzt einen jungen Spieler verpflichten, der halt so lang quasi spielt, bis ich wieder fit bin. Aber da es nicht abzusehen ist, haben sie sich dann damals für Paul Verhaag als gestandenen rechten Verteidiger entschieden. Was natürlich jetzt im Nachhinein, hätten sie das nicht machen müssen, das mir das so zu erklären und zu sagen, aber das rechne ich ihnen hoch an, die Ehrlichkeit. Und man muss ja auch sagen, sie haben da einen Wahnsinnsspieler und auch Menschen verpflichtet, mit dem ich immer gut ausgekommen bin, auch wenn wir Konkurrenten waren. Und ja, bin dann da im Mai operiert worden, musste dann im August nochmal operiert werden und war dann eigentlich 10 Monate in der Reha, bis ich dann wieder mit der Mannschaft trainieren konnte und habe dann ziemlich genau ein Jahr nach meiner Verletzung wieder meine ersten paar Minuten gehabt vor der Rekordkulisse im Olympiastadion. Rekordkulisse in der zweiten Liga vor 74.000, glaube ich.
Es waren sogar 77.000.
Oder 77, schau.
Genau, das war dann der letzte Spieltag gegen Berlin. Genau. Dann wurdest du nochmal 10 Minuten reingeworfen. Ich denke einfach nur, damit du halt einfach so ein bisschen auch für Selbstvertrauen, so dass man sagt, okay, du bist wieder da.
Ja, ich denke einfach auch ich sage, Geschenk hört sich ein bisschen blöd an, aber für die harte Arbeit, die ich reingesteckt habe, auch mich wieder ranzukämpfen, als kleines Dankeschön vielleicht, ja.
Ja, in der zweiten Bundesliga-Saison, also in der die Saison drauf meine ich, warst du dann wieder einigermaßen fit und hast doch wieder deine 16 Einsätze in der Bundesliga gefeiert. Ja. Wie war das dann wieder, so nach so einer langen Leidenszeit mal wieder konstant ein paar mehr Minuten zu bekommen als nur 10?
Ja, das tut natürlich richtig gut, zumal du ja nach so einer Verletzung nie weißt, wie kommst du wieder zurück. Und in dem Jahr bin ich auch von Verletzungen, glaube ich, verschont geblieben. Da hatte ich dann mal das Glück, dass ich dann mal vielleicht der Paul Verhaag verletzt hatte oder angeschlagen war oder der Marcel de Jong auf der linken Seite angeschlagen war. Dann bin ich auf meine, wie du sagst, hast schon auf 16 Einsätze gekommen. Auch die meisten, glaube ich, dann von Anfang an. Ja, und das tut natürlich gut, auch wenn du natürlich immer mehr willst als Spieler, aber nach so einer Verletzung bist du erstmal wieder dankbar, dass du überhaupt spielen kannst und dass der Trainer da dann doch auf dich baut.
Ja, glaube ich auf jeden Fall. Dann endlich mal, oder was heißt endlich mal wieder, aber regelmäßig spielen, wie du sagst, ist natürlich enorm wichtig.
Genau.
Genau, dann die Saison drauf war dann leider nicht so erfolgreich.
Ja, ich glaube, da war schon der Trainerwechsel. Kann das sein? Da müsste dann schon Markus Weinz hier gekommen sein.
Das kann sein, ja.
Ja, da war es dann auch so. Da hatten wir dann einen neuen Manager damals. Und auch da Markus Weinz hier kam neu. Ich war dann im Urlaub im Sommer. Und dann habe ich vom Manager einen Anruf bekommen im Urlaub, sie setzen nicht mehr auf mich, ich kann mir einen neuen Verein suchen. Dann habe ich erstmal natürlich geschluckt im Urlaub, also was willst du am Strand jetzt nicht unbedingt hören. Aber habe dann zu ihm gesagt, ja, gut, ich muss es so akzeptieren, aber ich möchte schon gerne erst nochmal mit dem Trainer reden, weil der kennt mich nicht, ich kenne ihn nicht. Und da dann eben auch vielleicht die Gründe erfahren. Und dann, nachdem ich aus dem Urlaub gekommen bin, haben wir uns zusammengesetzt, der Markus Weinzierl und ich, und haben gequatscht und er hat mir dann eben erklärt, ja, mit Paul Verhaag als Gesetzten und er bringt den Ronny Philipp aus Regensburg mit auf der Außenbahn. Das wären so seine Außenverteidiger. Und dann haben wir noch weiter gesprochen und gegen Ende des Gesprächs habe ich dann erwähnt, dass ich ja auch Innenverteidiger oder in der Jugend eigentlich immer Innenverteidiger gespielt habe. Und dann ist er hellhörig geworden und hat gesagt, ah, okay, passt. Wir schauen uns das mal an. Da hat er dann, nachdem der Manager weg war, dann hat er zu mir gesagt, du bist erstmal für mich wie jeder andere Spieler, ich schaue mir das an und dann gucken wir weiter. Und so war das dann und dann habe ich die Vorbereitung mitgemacht. Er hat gesagt, passt, wie ich mich gebe, wie ich trainiere. Er möchte mich gern weiter dabei haben. Und dann war das so, natürlich nicht auf viele Spiele gekommen, aber wenn ich gespielt habe, glaube ich, war es auch ordentlich. Er hat gemerkt, wenn er mich braucht, bin ich da. Das rechne ich ihm schon hoch an, auch wenn man gemerkt hat, dass er als junger Trainer schon erstmal nicht so richtig wusste, wie er mit den erfahreneren Spielern vielleicht am Anfang umzugehen hat. Aber das hat er dann gelernt.
Ja klar, du warst ja wie gesagt nicht oft im Kader, dann warst du auch leider mal wieder verletzt eine Zeit lang mit einem Kapselriss. Die Saison war eher schwieriger für dich, ne? Du hast ja dann noch 6 Einsätze, glaube ich, noch in der Regionalliga gehabt.
Ja.
Ja, also es war eher eine schwierige Saison.
Ja, also die Zeit war dann allgemein so bis so 2013 bis 2015 war dann allgemein schon eher so schwieriger für mich, weil dann auch immer wieder Verletzungen dazugekommen sind und wenn ich dann mal die Chance gehabt hätte zu spielen, habe ich mich wieder verletzt oder war gerade verletzt, dann hat sich ein Konkurrent von mir auch verletzt, also es war, ist nie so wirklich für mich gelaufen und da habe ich dann für mich schon gemerkt, okay, es wird immer schwieriger, auch dein Körper macht nicht mehr ganz so mit und war dann einfach noch froh, dass ich bis 2015 einfach Fußballprofi sein konnte.
Ja, wie du es jetzt schon gesagt hast, also ich habe mir die Verletzungshistorie auch mal angeschaut, also so ab 13, also bis 13, 14 war eigentlich so, halt hin und wieder mal was, aber jetzt
genau.
Einmal die Knie-OP eben, aber jetzt nichts.
Also nee, davor, ganz am Anfang hatte ich mal muskulär ab und zu mal was in Nürnberg, aber auch nichts Großes. Und die erste große Verletzung war dann eben das mit dem Knie. Und ich denke, dass die anderen Verletzungen da irgendwo dann immer mit so ein bisschen davon auch abhängig waren, dass ich vielleicht mein Knie ein bisschen geschont habe, dann anders belastet habe und dann so die anderen Verletzungen vielleicht mit zustande gekommen sind.
Ja, genau. Und dann 2015 war ja dann die Leisten-OP.
Genau.
Wo du dann ein Jahr raus oder sogar...
Ja, es hat eigentlich im Anfang Dezember hat es angefangen mit den Problemen und wir haben es dann erst versucht, konservativ und ohne OP in den Griff zu kriegen, aber es ist nicht besser geworden und dann habe ich die OP gehabt, weil ich da zwischendrin beim Dr. Müller-Wohlfahrt war und der hat gesagt, ja, der Arjen Robben hatte ähnliche Symptome, dann haben wir ihn an der Leiste operiert und dann war es gut. Da habe ich gesagt, na gut, wenn es beim Arjen Robben hilft, warum soll es bei mir nicht helfen? Nur bei mir hat dann das nicht wirklich geholfen. Und war dann eben so, dass ich ja letztendlich erst wieder vor, ich glaube, ich konnte ab September erst wieder richtig Fußballtraining machen, dann schon bei der zweiten Mannschaft in Augsburg und irgendwann im März, glaube ich, ist dann der Stefan Reuter auf mich zugekommen und hat gesagt, du, wir können deinen Vertrag nicht mehr verlängern, du bist mittlerweile so oft verletzt und deswegen können wir es nicht mehr verlängern. Was natürlich erstmal schwer ist zu verkraften für einen Spieler, aber ich konnte es dann auch irgendwo von Vereinsseite nachvollziehen. Weil sie brauchen natürlich Spieler, die fit sind, die einsatzbereit sind. Und das konnte ich nicht mehr gewährleisten in der Situation. Von dem her war es schwer, aber ich konnte die Entscheidung vollkommen nachvollziehen.
Ja, genau. Und dann bist du in deiner letzten Saison 16-17, hast du ja dann doch nochmal relativ viel gespielt in der Regionalliga, allerdings halt für die zweite Mannschaft.
Genau.
Aber warst du ja da doch Stammspieler, immerhin?
Ja, ich war spielender Co-Trainer, wurde das geschimpft. Also ich habe ein bisschen, der Christian Wörns war Cheftrainer und ich habe dann so ein bisschen als verlängerter Arm auf dem Platz den Jungs versucht zu helfen und das ging dann schon noch ganz gut, ja.
Ja, perfekt. Was sagst du eigentlich vom Niveau her? Wie siehst du die Regionalliga? Du warst ja jetzt aktiv als Spieler in der Regionalliga, als Trainer. Wie siehst du da das Niveau oder wie war damals das Niveau für dich halt als, sag ich mal, Profi, der jetzt runtergeschoben worden ist?
Naja, du, ich sag als jetzt aus so einer Position wie Innenverteidiger oder vielleicht so Sechser ist es natürlich relativ einfach zu spielen, weil das Tempo einfach geringer ist. Aber man hat schon gemerkt, wenn dann mal gerade Offensivspieler runtergekommen sind, die haben sich schon oft schwer getan dann auch. Weil natürlich verteidigen können alle. Und die haben natürlich extrem auch auf die Hölzer bekommen. Wenn die natürlich hören, da kommt einer aus der Profimannschaft runter, dann gibt es natürlich da nochmal extra Feuer. Und ja, von dem her, Niveau hat sich, glaube ich, jetzt nochmal, ist jetzt schon wieder 6 Jahre her, dass ich da gespielt habe, aber nochmal verbessert, glaube ich. Es gibt viele gute Fußballer, die es nicht bis ganz oben geschafft haben. Und viele junge Fußballer auch, sehr talentierte. Von dem her ist es schon ein ordentliches Niveau in der Regionalliga, also das muss ich schon sagen.
Ja, ich denke, das liegt auch vor allem daran eben an diesen vielen Zweitvertretungen, weil dann halt genau, immer wieder auch, ja, verletzte Spieler eben zum Wiedereinstieg eben mal 3-4 Spiele in der Regionalliga vielleicht machen.
Genau.
Und man da halt dann vom Tempo, es sind zwar dann, also ich denke mal, es ist so ein Grundniveau und dann kommen immer mal wieder Spieler, die halt einfach eigentlich das Niveau hätten, noch höher zu spielen und das merkt man dann halt.
Ja, genau.
Was hältst du eigentlich davon, dass so viele Zweitvertretungen in der Regionalliga spielen? Findest du das gut, um eben diese jungen Spieler, die bei dem Profi vielleicht jetzt gerade nicht so viel Spielzeit bekommen, eben in der Regionalliga trotzdem noch relativ hoch spielen? Oder findest du das gegenüber den anderen Mannschaften vielleicht nicht ganz so fair, die halt erstens nicht auf Profiniveau trainieren können, einfach weil es die Infrastruktur nicht hergibt und einfach das Spielermaterial nicht haben, um eben zu sagen, ja okay, wir schieben jetzt mal aus der ersten Mannschaft 2 Spieler runter, die vielleicht nicht so viel spielen und die spielen dann bei uns eben mit?
Ja gut, gibt natürlich, denke ich, schon beide Sichtweisen. Ich glaube, jetzt mal aus Sicht von vielleicht Bundesliga- oder Zweitliga-Vereinen, glaube ich, ist es schon gut, zweite Mannschaften zu haben. Natürlich, die dann auch so hoch wie möglich spielen sollten. Weil, wie du sagst, jetzt du hast ja doch mal verletzte Spieler, die dann, weil nur Training, da kommst du nicht auf die Wettkampfhärte. Du brauchst auch Spiele, wenn du lang verletzt warst. Und da ist es schon mal gut, in der Regionalliga dann vielleicht mal den einen oder anderen Einsatz zu haben. Und ja, und der Sprung aus der A-Jugend-Bundesliga ganz nach oben ist halt schon sehr groß. Und da nochmal so einen Zwischenstep vielleicht zu machen, schadet dem einen oder anderen nicht. Wobei es oft auch so ist, wenn du erstmal in der zweiten Mannschaft bist, dann wird es auch schwer, in dem Verein dann vielleicht auch zu den Profis zu kommen. Also das habe ich jetzt schon oft erlebt. Die es dann geschafft haben, sind meistens direkt dann zu den Profis dazugestoßen. Ausnahme jetzt vielleicht Marco Richter, aber der war ja auch relativ schnell dann fest bei den Profis oben.
Ja, perfekt. Dann jetzt haben wir schon über eine Stunde geredet. Okay. Die Zeit vergeht wie im Fluch.
Das stimmt allerdings, ja.
Deine Karriere haben wir jetzt im Groben und Ganzen komplett durcherlebt nochmal. Erstmal danke dafür.
Kein Problem.
Und jetzt würden wir, wie es bei uns Tradition ist, mit einer Fragerunde starten. Wir haben ein paar Follower-Fragen und der Nils hat seine schnelle Fragerunde aufgeploppt.
Okay.
Da würden wir damit anfangen.
Ja, kein Problem.
Genau, erstmal, gestern war das letzte CL-Gruppenspiel.
Mhm.
Ich weiß nicht, wie aktiv erfolgst du denn Fußball noch?
Ja, ich schaue mir jetzt so Champions League und sowas schon an. Jedes Länderspiel schaue ich mir nicht mehr an wie früher, weil es einfach ja mittlerweile so viel Fußball ist. Da bin ich schon, da picke ich mir dann schon so ein bisschen die Rosinen mittlerweile raus. Aber ich schaue schon noch relativ viel, ja.
Okay, also wir haben ja mit dem Stefan Aigner auch gesprochen, der meinte sogar, dass er Fußball eigentlich, also er so die größten Spiele schaut er sich schon noch an, aber sonst eigentlich kaum noch was. Oder er ist zumindest nicht traurig, wenn er mal was verpasst, einfach weil ja, er so lange dabei war, dass genau. Es jetzt irgendwann reicht.
Ist, und ist, bei mir, ist bei mir ähnlich.
Glaube ich. Aber trotzdem, wer denkst du denn gewinnt die Champions League? Paris, Puh. City oder doch vielleicht die Bayern?
Ja, du hast Real vergessen, die auch immer eine gute Rolle spielen. Also das wird mit Sicherheit interessant, jetzt in der K.O.-Phase zu sehen. Aber jetzt geht es ja erst los eigentlich. Ich glaube schon, dass die Bayern wieder eine gute Chance haben. Wenn sie fit bleiben, die Spieler, dann haben sie, glaube ich, den gefestigsten Kader und die, sagen wir mal, mit homogenste Mannschaft. Paris hast du halt natürlich viele gute Einzelspieler. Da ist die Frage, ob die sich durchsetzen können mal. Aber ich denke, dass es eine von den vier Mannschaften macht, ja. Aber wer okay. vor? Dann lege ich mich mal auf die Bayern fest als Deutscher.
Die Bayern, okay. Ja, ich denke auch, oder wir denken auch, dass es relativ offen ist. Ich meine, du hast es angesprochen, das Real, City, Paris, Bayern.
Ja.
Kann viel passieren.
Vielleicht hast du mal so eine Überraschung wie jetzt Neapel, die da doch relativ viel gewonnen haben jetzt in der Gruppenphase. Lassen wir uns mal überraschen, wie es im neuen Jahr weitergeht.
Okay. Dann vielleicht gleich mal, ich meine, jetzt ist November, in knapp zweieinhalb Wochen ist WM.
Ja.
Natürlich ungewohnt, eine WM im Winter. Ich glaube, über die WM, über den Austragungsort, und die
gut, da ist schon so viel gesprochen worden.
Da muss nicht viel gesagt werden, dass das absolut,
ja
ich sage jetzt mal, scheiße ist.
Ja, kann man so sagen, aber da spielt halt das liebe Geld wieder eine Rolle.
Das stimmt, ja. Ja gut, es geht im Fußball geht es jetzt ist leider, in den letzten Jahren geht es immer mehr um Geld. Aber gut, es ist der Fußball, es ist einfach so.
Genau.
Ich glaube, das kann man auch nicht mehr aufhalten.
Ja.
Trotzdem die Frage, wen siehst du bei der WM vorne? Wer hat für dich die besten Karten?
Lass mal kurz überlegen. Ich glaube, dass die Brasilianer eine sehr gute Rolle spielen können. Brasilien, Argentinien. Was haben wir bei den Europäern? Ja, die Franzosen sind halt ziemlich verletzungsgebeutelt, aber haben immer noch eine Top-Mannschaft. Ich glaube auch, dass wir dieses Jahr auf jeden Fall eine bessere WM spielen als vor vier Jahren. Aber ich würde jetzt mal sagen, dass Brasilien wahrscheinlich schon mit zu den Top-Favoriten zählt.
Okay, also erstmal, ich glaube, eine bessere WM als vor vier Jahren. Ich glaube,
da gehört
gar nicht so viel dazu, genau. Also wäre zumindest eine extreme Enttäuschung jetzt vor allem unter Hansi Flick die erste WM oder das erste große Turnier. Also du sagst Brasilien. Oder habe ich das jetzt?
Ja, ich würde mal sagen, dass Brasilien auf jeden Fall mit zu den Top-Kandidaten gehört. Ja, das normal ist ja immer Südamerika oder Europa. Also Brasilien, Argentinien oder, wen hast du hier noch? Ich glaube, die Engländer eher nicht. Deutschland, Frankreich, Spanien.
Ja, gut, also so die Klassiker.
Die üblichen Verdächtigen halt, ja.
Okay. Dann, weil wir jetzt Frankreich schon angesprochen haben, Kylian Mbappé, ist der für dich so das größte Talent im Weltfußball oder siehst du dort zum Beispiel Gavi oder Pedri oder jemand anders vorne?
Gut, Mbappé ist ja jetzt schon fast kein Talent mehr, also der ist ja schon mittlerweile gestanden, auch wenn er noch sehr jung ist, aber schon ein gestandener Weltstar, der mit Sicherheit wahnsinnige Anlagen hat. Mir gefällt seine Spielweise offensiv auch gut. Was natürlich jetzt gerade in Paris immer auffällt, dass natürlich die drei vorne defensiv, ich sag mal, jetzt gar nichts machen. Und das kann natürlich dann schon zu Unruhe führen in der Mannschaft. Deswegen gefallen, also mir persönlich gefallen Spieler jetzt wie Musiala, Gavi, Petri, gefallen mir jetzt vom Fußballerischen her besser, auch wie sie arbeiten auf dem Platz. Aber das ist Geschmackssache, glaube ich. Das ist genauso wie mit Messi, Ronaldo, wer gefällt dir besser? Ja, diese Zahlen werden von keinem mehr erreicht werden wahrscheinlich, die beiden geschafft haben. Also von dem her kann man sich da auch schwer festlegen.
Okay, da du jetzt schon Messi und Ronaldo angesprochen hast, muss die Frage natürlich kommen, wer ist für dich, wen siehst du vorne oder mit wem sympathisierst du mehr?
Sympathisieren eher mit Messi. Also mir gefällt diese Show auf dem Platz außenrum vom Fußball jetzt nicht so, die der Ronaldo teilweise macht oder machte. Von dem her hat mir Messi persönlich von seiner Art Fußball zu spielen her immer besser gefallen, aber da brauche ich mich jetzt nicht entscheiden, weil ich auf dem Niveau nie gespielt habe. Also das ist eine Frage, die ist immer schwer zu beantworten.
Okay. Gut, also ich glaube, wir sind uns einig, mit wem wir gehen. Ich gehe auf jeden Fall mit Messi.
Ja, ich gehe auch mit Messi.
Aber ja, schon, dann sind wir uns ja schon mal einig, wir drei. Ja,
ich glaube, das ist so ein 50-50-Ding. Ich glaube, wenn du 100 Fußballfans sagst, 50
wahrscheinlich,
sagen, 50 sagen Ronaldo. Okay, dann vielleicht noch zu deinem besten Mitspieler so über die ganze lange Karriere.
Bester Mitspieler.
Fällt dir der einer ein? Oder hast du mehrere vielleicht sogar?
Also, wer richtig gut war jetzt eher im defensiven Bereich, ist Ragnar Klavan. Aber auch Javier Pinola auf der linken Außenbahn. Mal kurz durchgehen, ist ja doch schon alles wieder ein bisschen her und war dann auch da eine lange Zeit. Vom Fußballverständnis Tomasz Galasek. Aber vorne, ich habe mit Jan Koller, mit fußballerisch Zvezdke Misimovic war eine Rakete. Also da kann ich mich schwer festlegen.
Okay. Ist nicht schlimm, ich meine, du hast ja ein paar Namen genannt.
Genau.
Okay. Dann, ich weiß nicht.
Wer war denn dein bester Gegenspieler also in einer langen Karriere?
Ja gut, dann da würde ich jetzt spontan Franck Ribéry sagen. Der war schnell, der hatte ein gutes Dribbling. Den konntest du nie so richtig greifen von seiner Position her. Der war schon richtig gut. Das war so, würde ich sagen, der Beste. Und dann habe ich vorhin schon ein, zwei gesagt mit Gilberto. Aber auch dann Dortmund, Everton. Das waren so die drei. Aber Ribéry nochmal ein bisschen on top.
Ja klar, glaube ich dir, wenn man dann so im Nachhinein nur sieht, was der alles abgerissen hat mit den Bayern.
Genau.
Gut, dann die nächste Frage. Was wärst du eigentlich geworden, wenn du kein Fußballer geworden wärst? Also hattest du damit schon den Plan, nur Fußballer zu werden oder hast du immer irgendwie Hintergedanken gehabt und ein zweites Standbein aufgebaut?
Hatte ich damals nicht, weil es ja doch relativ schnell ging dann. Also da habe ich kein zweites Standbein gehabt. Wahrscheinlich, weiß nicht, ob ich Lehramt wäre es wahrscheinlich nicht geworden, weil so vor der Klasse stehen, da habe ich mir ein bisschen schwer getan. Aber es, wahrscheinlich hätte ich schon was mit Sport studiert, habe ich jetzt dann auch nach der Karriere gemacht. Habe Sport- und Trainingswissenschaften studiert, um da eben ein zweites Standbein außerhalb vom Fußball zu haben. Aber als ich Profi geworden bin, hatte ich noch kein zweites Standbein.
Alles klar. Und ich denke mal, deswegen bist du jetzt auch Athletiktrainer. Also ich weiß nicht, Athletiktrainer
oder nur Individualtrainer? Das Individual, genau. Ich bin ja eigentlich nur für die technischen Dinge zuständig. Athletik haben wir andere Jungs bei uns am Nachwuchsleistungszentrum. Aber das war auch ein Grund, warum ich das Studium gemacht habe, eben um im Sport bleiben zu können, aber nicht unbedingt nur auf den Fußball festgelegt zu sein.
Okay, dann kurze Oder, Frage. Ja, sag du noch schnell.
Ja, und das ist ähnlich, ich glaube, der Stefan Aigner hat es ja ähnlich dann auch formuliert, das habe ich vorhin noch kurz gehört. Der macht ja auch so nebenbei oder hat sich ja auch selbstständig gemacht. Und das ist eben auch eine Sache, weil es gibt einfach im Leistungsfußball nur eine begrenzte Jobanzahl und da kann es einfach mal vorbei sein und dann brauchst du eben, wenn du im Sport bleiben willst, vielleicht noch irgendwie ein zweites Standbein.
Ja, sehe ich genauso. Kurze Frage noch zu deinem Studium. Wo hast du denn studiert?
Ich habe an der Deutschen Hochschule für Gesundheit und Sport studiert. Die hat ihren Hauptsitz in Berlin und ich war aber in Ismaning.
Okay, ist das die, wo auch Julian Nagelsmann war?
Kann ich sagen? Glaube schon, dass da der Julian Nagelsmann auch war, ja.
Okay. Gut, weil da habe ich mich auch ein bisschen informiert über das Studium. Eben danach war ich auch so in die Sportrichtung gehen. Mhm. Das ich glaube, das bewerben die sogar relativ stark, dass Julian Nagelsmann da eben war.
Ja, das kann gut sein. Und das war bei mir eben so, dass mir dann der FCA damals gesagt hat, okay, wenn da diese Präsenzphasen sind, dann kann ich da hin. Da habe ich dann schon in der zweiten gespielt. Und ich habe was gesucht, wo ich nicht dauerpräsent sein musste, sondern schon, wo ich von zu Hause auch was machen konnte. Und das hat sich dann ganz gut angeboten. Und da bin ich jetzt dieses Jahr dann mit meiner Bachelorarbeit fertig geworden. Und bin da jetzt so weiter durch, zum Glück.
Ja, dann erstmal natürlich herzlichen Glückwunsch von uns,
dass du
das Studium abgeschlossen hast.
Ja, ganz fertig bin ich noch nicht. Ich muss noch Englischreferat halten, dass ich alle meine Leistungen erbracht habe, aber das sollte ich auch noch hinkriegen.
Okay, wenn es nur das ist. Ich glaube,
genau.
Wir drücken dir die Daumen.
Danke.
Dann vielleicht noch, ich denke mal, dein Highlight der Karriere war wohl der Pokalsieg.
Ja.
Ich würde es zumindest wundern, wenn es was anders wäre.
Das war das Größte, ja.
Bist du denn immer noch beim Club dabei? Verfolgst du den Club oder bist du jetzt voll und ganz bei Augsburg?
Nee, ich verfolge ihn jetzt nicht mehr so regelmäßig, aber ich schaue schon noch, was sie machen. Aber natürlich den engeren Draht aktuell habe ich natürlich schon nach Augsburg. Auch wenn bei beiden Mannschaften keiner mehr ist, mit dem ich zusammengespielt habe. Doch bei Augsburg noch zwei, aber sonst auch keiner mehr.
Okay, also liegt der Fokus doch bei Augsburg.
Ja, dadurch, dass ich da eben jetzt auch Angestellter bin und näher dran bin, ist es schon so, aber ich verfolge natürlich schon auch immer den Club und drücke die Daumen, dass sie möglichst weit oben stehen in der Tabelle und jetzt habe ich ja wieder vielleicht doch ein bisschen mehr Bezug mit dem Markus Weinzierl und mit dem Tobi Zellner, die jetzt halt im Trainerteam sind. Andi Wolf als U19-Trainer, also ein bisschen Bezug habe ich dann schon noch zum Club auch, ja.
Okay, sehr cool. Da du jetzt ja mit eben noch der Jugend im NLZ von Augsburg arbeitest, was würdest du sagen, ist so der größte Unterschied im Vergleich zu früher, wo du eben noch in der Jugend, jetzt zwar nicht bei Augsburg, aber eben bei Leverkusen und Bayern warst und dann auch beim Club?
Bei uns war das, hört sich zwar blöd an, alles noch entspannter. Also wir sind halt, als ich beim Club war, ich bin dann in der B-Jugend dreimal die Woche, ich glaube, wir haben dreimal trainiert, hingefahren, trainiert, wieder nach Hause gefahren. Mittlerweile haben die Jungs, glaube ich, 4 bis 5 Mal die Woche Training, Spiel, Schule, dann haben sie noch Schultraining, so viel mehr um die Ohren. Auch Schule ist natürlich mehr geworden mit viel mehr Nachmittagsunterricht und also ich bin froh, dass ich vor knapp 20 Jahren dann das durchlaufen habe und nicht mehr jetzt durch muss, aber die Jungs haben sich das ausgesucht und ich versuche sie da ein bisschen zu unterstützen auf ihrem Weg, dass es vielleicht doch der ein oder andere schafft.
Ja, super. Ja, wir verfolgen auf jeden Fall weiter, wer da so in den nächsten Jahren bei Augsburg aus der Jugend kommt.
Okay.
Wo du dann vielleicht auch deinen Teil dazu beigetragen hast. Genau. Dann wären wir soweit am Ende. Wir bedanken uns erstmal bei dir für deine Zeit. Waren doch gerne fast 1,5 Stunden. Vielen Dank für die ganzen Insights aus deiner Karriere.
Kein Problem.
Genau, und dann gehören dir die letzten Worte.
Mir gehören die letzten Worte.
Ja.
Ja, dann hoffe ich, ich konnte euch bisschen was über mich erzählen. Hab hoffentlich einen recht sympathischen Eindruck gemacht und freue mich schon, den ein oder anderen Podcast von euch wieder zu hören dann.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Football Chaos. Der Fußball-Podcast mit Sascha und Nils.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.